Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Joachim, du hast über 24 Jahre bei Hugo Boss gearbeitet, bist jetzt seit knapp 3 Jahren selbstständig, bereist die Welt und machst Fabriken, vor allem im Fashion-Bereich, durch Industrie 4.0 smarter. Und wir sprechen heute darüber, was dich zum Sprung in die Selbstständigkeit bewegt hat, welche Fragen du dir beantworten musstest, um so ein bisschen eine gewisse Klarheit für dich zu finden und wie du es dann auch geschafft hast, die ganzen unterschiedlichen Stakeholder in deinem Leben irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ja, bevor wir in deine Geschichte, bevor wir in deine Geschichte eintauchen, erklär mir und den Zuschauern doch nochmal, was sich hinter dem Begriff Industrie 4.0 verbirgt und wie sich dadurch Fabriken wirklich verändern können heutzutage.
Mhm. Also die Tatsache, dass es vierte industrielle Revolution heißt, hat damit zu tun, dass es vorher 3 definierte Revolutionen gab. Und man muss sich das so vorstellen, dass irgendwann mal, also man muss so sehen, dass jede Revolution beeinflusst wird durch die Einführung einer neuen Technik, die Erfindung einer neuen Technik, einer Technologie. Das ist, bei der ersten war es der Dampf, beim zweiten war es die Elektrizität, beim dritten waren es die Computer, also die PLC-Steuerung, Robotik. Und beim vierten ist es jetzt tatsächlich das Thema Digitalisierung. Und was passiert da? Man muss sich das so vorstellen, wenn ich eine physische Fabrik habe mit Menschen und Maschinen und Produkten und Rohmaterialien und so weiter, dann wird die im Wesentlichen gesteuert durch Pläne, die man vorher gemacht hat, basierend auf dem, was man da so hat. Jetzt weiß jeder, der in der Produktion irgendwie arbeitet, dass der Plan das eine ist und die Realität dann das andere. Ich habe einen Plan gemacht mit 100 Mitarbeitern und am nächsten Morgen kommen halt nur 95, weil 5 krank sind. Dann habe ich mit 100 Maschinen gerechnet und 3 davon fallen aber aus, weil irgendwas Ungeplantes irgendwie nicht geklappt hat oder man hat sie nicht rechtzeitig gewartet oder sonst irgendwas. Dann habe ich Rohmaterialvarianzen, dann habe ich Fertigmaterial, Qualitätsthemen und so weiter. Also mit anderen Worten, Plan versus ist nicht das Gleiche. Ja. So, und die Idee der vierten industriellen Revolution war oder ist, dass man basierend auf einem digitalen Zwilling, also der Digitalisierung praktisch von allem, da werden wir sicher nachher noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen, von allem, was so da in so einer Fabrik passiert, indem man das alles digitalisiert, dass ich in der Lage bin, sozusagen in die Zukunft zu schauen und sozusagen Simulationen zu machen, die mir in Echtzeit sagen, was gerade passiert und was nicht passiert und ich deswegen andere Managemententscheidungen treffen kann und damit am Ende effizienter bin. Das ist ein wesentlicher Teil der Industrie 4.0 Veränderung. Und der zweite wesentliche Teil ist, dass wir über Digitalisierung eine sehr starke Zersplitterung der Märkte haben. Das heißt, ich habe nicht mehr 100.000 T-Shirts in einer Farbe, sondern ich habe 100 mal 1.000 oder 1.000 mal 100 T-Shirts in 100 Farben. Das heißt, für eine Produktionsstätte, sie muss in der Lage sein, mit hoher Komplexität genauso effizient zu arbeiten. Das sind die 2 Komponenten, die im Wesentlichen diese 4.0 Themen treiben mit allen technischen Ausführungen und Varianzen dann.
Okay, da werden wir später auf jeden Fall nochmal einsteigen. Lass uns jetzt erstmal über deine Geschichte sprechen, ja, und mal eintauchen und mal verstehen, warum du uns überhaupt was davon erzählen kannst.
Ja.
Ja, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du nie in einem Konzern arbeiten wolltest.
Das stimmt.
Wie bist du dann bei Hugo Boss gelandet und was hat dich da so lange gehalten?
Genau, ich habe ja eine Schneiderlehre angefangen 1984, weil ich wollte ursprünglich Modedesign machen, das hat aber nicht so richtig geklappt. Ich hatte keine Mappe und dann habe ich gelernt, also 1984, ja, es gibt Bücher, es gibt Telefon, es gibt kein Internet, kein gar nichts. Ne? Du gehst in eine Bibliothek und suchst dir Bücher raus und du rufst jemanden an oder schreibst Briefe auf einer Handschreibmaschine, um zu recherchieren, wie man das irgendwie so machen kann. Und somit habe ich irgendwie relativ schnell festgestellt, ich brauche ein Praktikum oder eine Lehre, um Modedesign studieren zu können und habe dann eine Lehre angefangen als Schneider. Ja, habe irgendwie gewusst, okay, dann mache ich das und habe mich dann so in dieses Arbeiten mit Produkten, also ich hatte selber Ideen und mit diese Ideen selber umzusetzen, habe mich so da rein verliebt, dass ich das Designstudium geschmissen habe, habe gesagt, nee, ich werde Schneider und mache mein eigenes Atelier auf. Und habe dann also eine Handwerkslehre gemacht, Sellenzeit, Meisterprüfung in Düsseldorf und wollte dann eine eigene Schneiderei aufmachen in Köln. Also deswegen, meine Idee war immer irgendwie so eine kleine eigene feine Schneiderei, so 10 Leute, 15 Leute maximal und so, that's it, ja. Und so, und dann habe ich jemanden kennengelernt, also ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Menschen getroffen, die es gut mit mir gemeint haben. Und das ist ganz wichtig, weil man, wenn man einen guten Ratschlag bekommt, der ist manchmal unangenehm, aber er ist gut, und deswegen ist es gut, wenn man solche Leute findet. Und ich habe einige in meinem Leben gefunden, die haben mich immer wieder beeinflusst. Also bin ich in die Industrie für eine Weile gegangen, weil man mir gesagt hat, mach erstmal so ein bisschen sowas, dann lernst du in der Masse zu fertigen, effizienter zu werden mit deinem ganzen Themen. Und so bin ich also in der Industrie gelandet. Immer noch mit diesem Gedanken, 2-3 Jahre mache ich das und dann gehe ich zurück und mache mein Atelier. Und habe dann wieder einen netten Menschen kennengelernt, und der war damals bei Hugo Boss. Und der hat gesagt, wir bauen da so ein neue Marke auf, Hugo. Heute ist das ganz normal, Hugo und Boss und so weiter, damals halt nicht, damals gab es nur eine Marke. So, und wir brauchen dafür talentierte Leute und dann hat der und ich gesagt, nee, das ist alles viel zu groß und irgendwie so viele. Aber er hat mich dann trotzdem mal eingeladen und der Mann hat mir total gefallen. Ja, also, dass ich gedacht habe, boah, das ist jetzt einer, von dem kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge lernen. Und dann hat er mich dann nochmal nach Metzingen eingeladen. Und zu dem Zeitpunkt war ich in einer Firma, bei der konnte ich dann nicht mehr so viel lernen, weil da war also ein bisschen, da waren die Leute, die ich da als Chefs hatte, die waren jetzt irgendwie nicht so besonders willig, auch etwas weiterzugeben. Und dann hat mich das total gepackt. Und dann habe ich bei Hugo Boss angefangen, immer noch bei, und dann hat er mir damals gesagt, also ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber er hat mir damals gesagt, wenn Sie sich gut entwickeln, dann können Sie in 4 Jahren meinen Job übernehmen. Ne? Also ich war 26 und er war irgendwie 61, hat gesagt, ich gehe dann in Rente 2000, dann können Sie meinen Job übernehmen. Und ich so, da bin ich ja längst über alle Berge und so, ne? Und dann war es aber tatsächlich so, dass irgendwann plötzlich, ich war dann 4 Jahre da und jetzt ging die Entscheidung, soll ich jetzt irgendwie den Job machen? Dann haben sie mir den angeboten, dann bin ich Abteilungsleiter in der Modellabteilung geworden bei Hugo Boss. Und dann ging das die ganze Zeit so weiter, ja. Das ist eine Firma, in der bis heute, in der so viel passiert, dass immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt reicht's, aber jetzt hast du alles gelernt, jetzt kannst du weiterziehen, kam was Neues und dann habe ich wieder was Neues gelernt. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich für fast, also so ziemlich genau 25 Jahre da gewesen bin. Kurz bevor ich 25 Jubiläum hatte, habe ich aufgehört, um dann wieder was Eigenes zu machen. Ja, aber das war im Prinzip der Grund. Und ich habe eine Sache damals nicht verstanden und die habe ich aber jetzt dann anschließend verstanden, dass du, wenn du in einem großen Konzern arbeitest, hast du die Gefahr, dass du da untergehst, weil du irgendwie so eine Nummer bist. Aber gleichzeitig hast du Tausende von Kollegen, die dir Fragen beantworten können. Und das habe ich bin ein notorisch neugieriger Mensch, das habe ich total genossen. Ja, für jede Frage habe ich einen Kollegen gehabt, der mir die beantworten konnte. Und das war toll.
Du hast zwei interessante Sachen gesagt. Das erste, ein Mensch hat dich davon überzeugt, dass du doch bei einem Konzern arbeiten möchtest. Mhm. Ja, das unterstreicht ja so ein bisschen diese Aussage, Menschen kündigen nicht ihrem Unternehmen, sondern ihrem Chef.
Unbedingt.
Genauso auf der anderen Seite, unbedingt. Menschen kommen zu einem Unternehmen, wenn sie das Gefühl haben, von einem Menschen etwas lernen zu können, wenn sie eine Mentorenfigur sehen, wo sie merken, hey, da bleibe ich nicht stehen, da kann ich mich weiterentwickeln. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du auch gesagt, dass Hugo Boss als Unternehmen sich stark wandeln kann, sodass dir auch nie langweilig geworden ist, sondern du immer wieder die Möglichkeit hattest, in neue Themen einzutauchen.
Ja, das hat natürlich sehr, ganz stark, das hat viel damit zu tun, und das muss man einfach verstehen, wenn man im Unternehmen oder im Konzern arbeitet, dass man man kommt nur so weit, wie man selber sich streckt. Also es gibt kein faires Unternehmen, um das auch deutlich zu sagen, egal wie nett deine Chefs sind und so weiter. Es gibt keine faire Karriere und niemand wartet darauf, dass da endlich was passiert. Wer sich streckt in einem Unternehmen, hat extrem gute Chancen, weiterzukommen, weil es halt in einem großen Unternehmen traditionell viele Möglichkeiten gibt, mehr als auch in kleineren. Gleichzeitig ist es so, dass man im großen Unternehmen halt auch entsprechend laut genug sein muss, damit man auch gesehen wird. Also es ist ein bisschen, soll ich sagen, ein zweitschneidiges Schwert, aber es hat immer, und da hast du völlig recht, es hat immer mit Menschen zu tun. Mit einem selber und mit dem Chef.
Was waren denn für dich die positiven Meilensteine, wo du sagst, hätte Hugo Boss das nicht gemacht oder hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt, wäre schon viel früher gegangen?
Ja, ich war tatsächlich viermal dabei zu gehen. Ich habe viermal war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, alles gelernt, nächster Schritt. Ja, und es waren tatsächlich, ich hatte in diesen 25 Jahren 10 Chefs. Und es waren tatsächlich meistens die Chefs, die dafür gesorgt haben, dass ich entweder bleibe oder gehen wollte. Ne? Also man war für beides verantwortlich. Mhm. Das ist wirklich auch keine Überraschung. Und die Male, warum ich geblieben bin, war in der Regel, weil es etwas Neues gab für mich, wo ich sagen konnte, das interessiert mich jetzt doch, das ist geil. Und also einer der ganz großen Veränderungen in diesen 25 Jahren war, als ich angefangen habe bei Hugo Boss 1995, war ich kreativ im Bereich von Produktentwicklung. Und im Jahr 2000 bin ich Abteilungsleiter geworden. Und das hat für mich eine starke Veränderung nach sich gezogen, weil ich dann kreativ in der Abteilungsleitung werden musste. Also kreativ im organisationalen Bereich, dass du die richtigen Menschen findest mit den richtigen Skills an der richtigen Stelle, Teams bildest, die sich gut verstehen und die deswegen zu High-Performance-Teams werden und miteinander also Leute verbindest. Ich war dann auf einer Business School später in der Schweiz mal und da hat mir einer gesagt, you're the Headquarters Strategist. Und das ist tatsächlich etwas, was man dann da, was ich toll fand und warum ich da auch geblieben bin, war, dass man halt dann, dass das ein total kreativer Vorgang ist, eine Organisation zu bauen. Also ein Chef sein ist nicht nur ein betriebswirtschaftliches Thema. Das ist auch ein sehr, wenn man es so nimmt, ist es auch ein sehr kreatives.
Aber es ist auch schön zu sehen, dass Soft Skills die erste ganz andere Anwendung finden.
Ja.
In einem neuen Bereich genauso gut angewendet werden können.
Ganz genau. Und speziell in den letzten 5 Jahren bei Hugo Boss war ich ja in Izmir verantwortlich für 4000 Leute. Da ist es ja klar, dass du nicht wissen kannst, was jeder Einzelne da tust. Das heißt, dass du musst ja. Also erstens mal wirst du als General Manager für die Taten anderer bezahlt. Mhm. Und das muss man einfach so einsehen, dass man selber nur, dass sein eigenes Gehalt dadurch bestimmt wird, ob man eine Mannschaft zusammengebaut hat, die entsprechende Ergebnisse erzielt und nicht man selber mehr derjenige ist, der die Dinge treibt. Und dann ist es halt wichtig, dass man, wenn man so einen großen Organismus irgendwie versucht, auf die Zukunft einzustellen, dass man weiß, welche Skills habe ich im Unternehmen, welche Skills brauche ich in 5 Jahren oder in 3 Jahren, wie baue ich die? Baue ich die intern auf? Hole ich mir die extern? Kaufe ich mir die ein? Baue ich meine Organisation um? Das ist für mich ein totales Abenteuerland gewesen. Das habe ich total genossen, also dann kreativ im Sinne von organisationaler Entwicklung zu sein.
Und in Izmir bist du dann ja auch das erste Mal mit Industrie 4.0 in Berührung gekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe?
Ja, also ich habe das erste Mal in Berührung gekommen, bin ich ein Jahr vorher, 2014. Mhm. Da habe ich an einer Masterclass teilgenommen, 3 Tage ging das, hieß How to Lead the Factory of the Future. Das war für mich deshalb wichtig, weil ich mit Porsche Consulting zusammen ein Projekt gemacht habe bei Hugo Boss. Und ich wollte nochmal so eine Idee dazu kriegen, wie geht denn das mit Manufacturing in der Zukunft? Und habe an dieser Masterclass teilgenommen und dann zum ersten Mal auch was von Industrie 4.0 gehört, in der Tiefe. Und wir sind da wirklich bombardiert worden mit Charts und Slides und was nicht alles und waren in der Siemens Factory in Amberg und bei Fraunhofer und so weiter. Und dann habe ich das alles gesehen und habe irgendwie für mich, das war wie so ein Blitzschlag, dass ich so für mich erkannt habe, genauso muss es sein, genauso muss es aussehen und genauso muss eigentlich auch unsere Industrie funktionieren. Und ein Jahr später bin ich halt Geschäftsführer dann geworden und habe damals meinem Chef das vorgestellt und dann hat er mir gesagt, ja, lieber Herr Hensch, wenn Sie in Time, in Cost, in Quality produzieren und dann noch Zeit haben für solche Strategien und so weiter, dann werde ich Sie nicht aufhalten. Und der CFO hat damals gesagt, ich werde Sie nicht daran hindern, Effizienzgewinne, was hat er nochmal gesagt? Ich werde Sie nicht daran hindern, Effizienzgewinne sinnhaft wieder zu reinvestieren. Also mit anderen Worten, mach erstmal deine Hausaufgaben. Wenn daraus genug Pulver rauskommt, dann kannst du auch gerne digitale Assets kaufen und keine Ahnung was, wenn das dafür sorgt, dass das nachher besser wird. Und das war dann natürlich ein klares, auf der einen Seite eine carte blanche, auf der anderen Seite aber auch eine klare Erwartungshaltung nach dem Motto, also solange hinten mehr rauskommt, als vorne reingesteckt wurde, werden wir dich nicht aufhalten. Und das ist natürlich super.
Auf welchem Stand war das Thema Industrie 4.0 2014 jetzt im Vergleich zu fast 10 Jahren später?
Ja, das war, es gab eigentlich, es gab für unsere Bekleidungsindustrie gab es gar nichts. Also keine Nähmaschine connected, keine Sensor, keine IoT-Sensorik, keine Software, keine Managementprinzipien zu diesem Thema, keine Firma, die man sich hätte anschauen können als Case Study oder sonst irgendwie was. Alles, was wir uns angeguckt haben, war total zu teuer für die Bekleidungsindustrie. Also ich erinnere mich, ich habe das ja relativ schnell verstanden, dass wir uns digitalisieren müssen, habe also die Maschinenlieferanten angesprochen. Dann haben die gesagt, Herr Hensch, Sie sind der Einzige, der danach fragt. Also wir werden nicht. Ja? Ich habe gesagt, ich brauche eure Daten, wir brauchen Zugang zu euren PLC-Daten und so weiter. Da hat er gesagt, die haben wir gar nicht selber geschrieben, da haben wir eine Softwarefirma draußen engagiert. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Dann haben wir gedacht, okay, alles klar, dann holen wir uns ein Interface, also eine Firma dazwischen, die die Daten analysiert. Die Daten waren alle Schrott, konnte man gar nichts mitmachen. Mhm. Ich sage, okay, dann bauen wir selber Sensoren dran. Dann habe ich mit Bosch damals zusammengearbeitet, Bosch Rexroth Invest, irgendwie versucht, Research zu machen. Dann kostete der Sensor 50% von der ganzen Nähmaschine. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, das kriegen wir nie im Leben gerechnet. Da wird nie im Leben so viel Effizienzgewinn rauskommen, dass das sich in 10 Jahren rechnet, ja. Mhm. Dann hatten wir keine Software. All das, was ich bei Siemens gesehen hatte, hatten die alle selber gemacht, ne? Also die IoT-Sensorik, Software und so weiter, das war alles geil, aber das hatten die alles selber gemacht.
Können sie ja auch.
Können sie auch.
Und haben wir dann auch.
Du bist doch schon kreativ geworden. Haben wir auch. Haben wir dann am Ende auch gemacht. Als ich kam, waren wir 13, waren dort, gab es 13 IT-Leute für Hard- und Software. Mhm. Und nach 2 Jahren waren es 35.
Wir reden gerade über Izmir, ne?
Wir reden über die Izmir Factory, ja genau. Das sind heute 5000 Mitarbeiter mittlerweile. Also wir haben irgendwann, also ich habe einen Plan gemacht, so ein 3 Jahre, sondern später ein 5-Jahres-Plan und habe mir dann im Prinzip immer die Frage gestellt, make or buy or wait. Also wenn ich wusste, da gibt's eine Technik, die hat jetzt zum Beispiel Robotik, die Roboterkosten gehen alle 2 Jahre in die Halbierung, dann wusste ich genau, ab wann sich mein Use Case, den ich definiert hatte, ab wann kann ich den umsetzen. Hm. Dann weiß ich, okay, jetzt passt der ROI, dann kann ich loslegen. Bei Software war es relativ klar, entweder zu teuer oder geht nicht, und bei IoT auch, und dann haben wir selber gemacht. Ja. Und so ging das Ganze los. Also es war wirklich ein, wenn ich das mit heute vergleiche, also jetzt mit dem Klienten, mit dem ich jetzt heute arbeite, da sagt jemand, ja, sollen wir die Nähmaschinen installieren? Ja, klar, Sensorik hier, Tablets da, ist alles da. Ja, Software, kannst einen wunderbaren Case rechnen. Das ist wahnsinnig, wenn man das vergleicht mit damals.
Aber dann seid ihr als Hugo Boss ja durchaus in der Fashion-Branche ein Vorreiter geworden, was Industrie 4.0
total ist. Absolut. Wir haben Leute aus der ganzen Welt gehabt. Wir haben Besucher, eine ganze Delegation aus Südafrika, 20 Leute von Nike China kamen. Wir haben Leute wirklich aus der ganzen Welt gehabt, die sich das angeguckt haben. Ich weiß noch, da war damals einer aus Afrika, da war ich in Madagaskar, ich war auf Mauritius eingeladen auf einer Konferenz, und hat einer gesagt, ja, was ihr da macht, ist Goldstandard. Und das stimmte auch zu dem Zeitpunkt, weil es tatsächlich einfach wahnsinnig wenige gab, die sich das getraut haben. Die haben das alles sich angeguckt. Und ich weiß noch, wir haben Besucher von Armani gehabt, auch ein langjähriger, guter Bekannter von mir, der Modellmacher da war. Der hat dann gefragt, kann ich irgendwie Fotos machen? Da habe ich gesagt, ja, kannst du schon, aber sag vorher Bescheid, was du da fotografieren willst und so weiter. Der hat nach 10 Minuten hat er sein Handy eingepackt und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wem ich das zu Hause erklären soll. Ich weiß, das war einfach zu weit weg, ja, von den anderen. Und das war aber gut so, weil ich habe mich nie versucht, oder das, was wir dort gemacht haben, habe ich nie versucht zu vergleichen mit dem, was Armani oder Zegna oder Ralph Lauren macht oder so, sondern immer, was macht Bosch, was macht Mercedes, was macht Tesla, was macht Volvo, was macht Lego. Und dann ist das plötzlich, dann bist du nicht mehr ganz weit vorne, dann bist du plötzlich ganz weit hinten. Ja, und dann kriegst du wieder einen anderen Grip oder einen anderen Drive, um mehr zu machen dazu. Ne? Mhm.
Was war für dich der erste Business Case, der dir dabei geholfen hat, auch intern den Support zu bekommen, dass du das Thema wirklich weiter vorantreiben konntest?
Ja, der erste Business Case war tatsächlich einen, den gar keiner erwartet hat, weil alle haben gedacht, oh, jetzt mit Robotik und Automatisierung werden jetzt die ganzen Arbeiter gehen jetzt alle weg. Mhm. Faktisch war es so, dass wir mit der Einführung von diesem Echtzeit-Tracking von Mitarbeitern über 50 White-Collar eingespart haben, also über 50, also Führungskräfte und Bürojobs. Und der Case hat sich von selber gerechnet, ja, weil du, jetzt muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt in der, die Bekleidungsbranche ist voller Mitarbeiter, ja, es sind über 100 Millionen Menschen weltweit in der Bekleidungsbranche beschäftigt. Also du hast Factories mit 2, 3, 5, 10.000 Mitarbeitern. Bei 10.000 oder 5.000 Mitarbeitern hast du eine Unmenge an Führungskräften und Mittelmanagern und noch Manager, dass sich das hoch aggregiert, weil es einfach so unglaublich viele Menschen sind. Wenn du jetzt anfängst und in die Tiefe reinschaust, was machen diese Menschen eigentlich, dann ist es so, dass die untersten, die Machine Operators, die sitzen an der Nähmaschine und nähen was, ja. Dann hast du da drüber einen, der erste, der handelt zwischen 20 und 30 Mitarbeitern. Der kümmert sich eigentlich, dass alles irgendwie läuft, ja. Da fehlt irgendwas, eine Maschine geht kaputt, muss man Mechaniker anrufen und so weiter und so fort. Und darüber werden die ganze Zeit Informationen aggregiert. Wie war die Qualität von gestern? Was macht das Shipment von morgen? Welche Teile sind gerade, welche fehlen? Was ist hier? Was ist da? Und dann geht es wieder hoch eine Etage und wieder hoch eine Etage und wieder hoch eine Etage, bis es dann irgendwann finanziell gerechnet wird und der Geschäftsführer sitzt vor seinem Dashboard und guckt, wie läuft die Firma gerade, ne? Aber bis es dahin gekommen ist von dem Mitarbeiter bis da oben hin, das dauert eine Weile. Mhm. So, jetzt führst du plötzlich Digitalisierung ein. Jeder Mitarbeiter ist digital vernetzt. Das heißt, alles, was der Mitarbeiter macht, wird in Echtzeit jederzeit getrackt. Niemand mehr, der im Büro sitzt und irgendwelche Daten aggregieren muss. Alle Fehler, alle Maschinenausfälle, alle Materialstockungen, irgendwelche Shipments, die vielleicht verspätet sind, weil irgendwas passiert. Alles wird in Echtzeit erfasst, aggregiert, verarbeitet und verfügbar gemacht auf einem Dashboard. Alle, die in der Mitte dazwischen irgendwas getan haben, fallen weg. Auf einen Schlag. Das ist für so eine Organisation erstmal ein Schock. Ja, weil du natürlich irgendwie gerade, weil du das erstmal gar nicht erwartest. Also gerade die Mittelmanager erwarten das typischerweise nicht. Und die Mitarbeiter können wissen, also ein Mitarbeiter, der vorher vielleicht auf einem Zettel hier irgendwie jeden Tag seine Bündelnummer oder sonst irgendwas draufgeschrieben hat, dann kommt jede Stunde einer, sammelt die Zettel ein, bringt das ins Büro, da werden dann die ganzen Daten irgendwie rein in so ein Excel gehackt oder in irgendein System und dann aggregiert. Der Mitarbeiter, dem du dann sagst, okay, guck mal, hier hast du ein Tablet und dann drückst du einfach auf diese Taste, also für den ändert sich nicht viel, ja.
Ja.
Für alle dazwischen ändert sich alles. Und das hat das war der erste Case, der sich in 18 Monaten tatsächlich gerechnet hat. Und wir haben sehr viel Geld, also siebenstellig investiert. Wir hatten auf den Schlag mehr WLAN-Geräte in Izmir als Hugo Boss weltweit hatte, weil du natürlich plötzlich in so einer hohen Intensität Daten und Informationen sammelst. Aber das war eigentlich der erste Case, ja. Und das war sehr, sehr spannend für alle zu sehen, dass das tatsächlich sich rechnet. Ja.
Wenn man jetzt zuhört, merkt man, wie begeistert du bist, wenn es um das Thema geht. Wieso dann 2021 der Sprung in die Selbstständigkeit?
Ja, einmal gab es einen persönlichen Grund für mich. Ich habe 5 Jahre Izmir sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe das wirklich gerne gemacht. Das war eine tolle Zeit. Jetzt kam natürlich Corona rein. Ich weiß noch, dass ich am 16. März war das, glaube ich, bin ich aus der Türkei nach Hause geflogen und dann hieß es plötzlich, ab morgen früh um 8 Uhr machen die Grenzen zu. Das war ja März 2020. Das heißt, ganz pragmatisch, hätte ich jetzt weitergearbeitet, hätte ich mich entscheiden müssen, ob ich jetzt in Izmir bin, ohne Familie oder in Deutschland ohne Fabrik. Ja. Ja, also das war, da muss man dann sagen, da kommen dann so persönliche Dinge ins Spiel. Und dann wollte ich nicht mehr zurück ans Headquarter. Da gab es ein paar neue Herausforderungen. Dann ist das halt irgendwann mal so nach 25 Jahren, kommt dann so das neue Angebot oder die neue Herausgabe, wo du dann sagst, die ist nicht mehr so spannend wie alles vorher. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das mache oder nicht, und habe gesagt, so, die Kinder sind groß, Haus bezahlt, Rente gesichert, ich fange jetzt was ganz Neues an. Ja, und das ist das, was viele in meinem Alter ja dann gar nicht mehr machen, ne, weil sie dann irgendwie zu dem Gürtel dann die Hosenträger nehmen. Und das war bei mir gar nicht so, weil ich irgendwie genau umgekehrt gedacht habe, nach dem Motto, wenn ich jetzt nochmal was ganz Neues anfange, dann ist es jetzt. Ja, dann mache ich das jetzt. Jetzt reicht es auch. 25 Jahre Boss waren toll. Das, was ich gelernt habe, kann ich bestimmt in der ganzen Welt irgendwo zur Anwendung bringen, auf einem ganz anderen Setting. Und genau, und dann habe ich das gemacht. Jetzt bin ich sozusagen am Ende meiner Karriere, habe ich mich selbstständig gemacht, was ich ganz am Anfang eigentlich machen wollte, nämlich was ganz Eigenes. Ne? Mhm. Das waren die zwei Gründe. Einmal, ich wollte nicht zurück ans Headquarter und ich wollte was Neues machen.
Was war das Neue?
Das Neue? Bitte?
Vielleicht nochmal kurz die Frage ein bisschen klarer gestellt. Wie war dein Gedankenprozess, als du dann wusstest, okay, ich werde jetzt Hugo Boss verlassen, ich mache mein eigenes Ding?
Ja.
Du hättest auch ein Atelier aufmachen können, hättest auch wieder in die Schneiderei gehen können. Also was waren die Optionen und wie war der Gedankenprozess, dass du jetzt wieder eigentlich bei dem Thema Industrie 4.0 geblieben bist und einfach jetzt weltweit Fabriken dabei hilfst, smarter zu werden, zu wachsen,
effizienter zu werden? Also das waren zwei Dinge, die da geführt haben. Also zum einen mal muss ich sagen, ich habe ja als Schneider angefangen 1984. Also ich weiß, wie tough das ist, wenn du irgendwie 8-9 Stunden an der Nähmaschine sitzt. Mhm. Das ist also echt kein Spaß. Ja, also soll man sagen, kein Spaß, aber das ist anstrengend. Und unsere Branche ist eine Branche, in der wir uns permanent weiterentwickeln, indem man irgendwie noch sucht, ob es nicht noch ein Land gibt, in dem die Löhne dann wieder ein bisschen billiger sind. Also anders als andere Industriezweige, die dazu verdammt sind, immer effizienter zu werden, weil die Löhne in dem Land steigen, aber die Fabrik vielleicht 1 Milliarde Euro gekostet hat und die kann ich nicht einfach in den Truck laden und irgendwie 1000 Kilometer weiter östlich oder südlich oder rauskippen. Hm. In der Bekleidungsindustrie geht das. Ja, da wird eine Halle gemietet und dann werden ein paar hunderttausend Euro Maschinen investiert und fängst halt so an zu arbeiten. Das hat mir nicht gefallen. Also dieser Gedanke, dass ich vielleicht dem einen oder anderen dabei helfen kann, dort zu bleiben, ja, effizienter zu werden, dass die Mitarbeiter auch, und das machen wir zum Beispiel jetzt in Sri Lanka, dass die Factory so viel effizienter wird, dass sie auch in der Lage ist, mehr Geld ihren Mitarbeitern zu bezahlen, also ihren Näherinnen zu bezahlen, was ja in Bangladesch zum Beispiel schon alleine deswegen nicht geht, weil die Einkäufer so sehr auf die Preise drücken, dass die Bangladeschis selbst bei einem 1,50 Dollar Tagesgehalt von diesen Näherinnen keine Gewinne machen. Mhm. Also weil die Firma ist ineffizient, die Preise werden gedrückt wie verrückt und am Ende, wer dabei am meisten leidet, sind die Leute, die irgendwie 8 Stunden an der Nähmaschine sitzen, dafür 1,50 Dollar am Tag kriegen. Oder in Äthiopien oder sonst wo. Also eine meiner Treiber war tatsächlich, wenigstens einigen Firmen dabei zu helfen, effizienter zu werden und dann das Geld auch zu investieren in ihre Mitarbeiter. Und das ist auch tatsächlich das, was jetzt in Sri Lanka passiert. Wir haben die Factory, also eine, diese Pilot-Factory, 20% effizienter gemacht und die Mitarbeiter verdienen jetzt auch 15-20% mehr. Die kriegen einfach einen höheren Bonus, weil es einfach mehr erwirtschaftet. Das war einer der Dinge, die mich getrieben haben, also die mich beschäftigt haben, nach dem Motto, kann ich anderen Firmen dabei helfen, diese in dieser Industrie abzugraden sozusagen, raus aus diesem Quetschen von derselben Zitrone. Und dann habe ich mir eben auch dann war einer der anderen Themen, dass ich mir überlegt habe, nach Hugo Boss und nach diesen vielen Menschen, die ich da geführt habe und so weiter und so fort, was soll denn da nach oben noch passieren? Also ich habe an den CEO berichtet, ich habe eine eigene Verantwortung gehabt, tausende von Leuten, es war alles da. Also wenn ich jetzt was Neues gesucht hätte, dann wollte ich keine Kopie vom Alten mehr machen. Mhm. Also bin ich erstmal eine Woche in den Schwarzwald wandern gegangen, ein paar Tage mit meinem Sohn und den Rest dann alleine und habe mich so treiben lassen, ein paar Philosophie-Vorlesungen von Alain de Botton angehört und übers Leben nachgedacht. Und dabei tauchte das dann auf, nach dem Motto, okay, ich mache mich selbstständig und ich helfe anderen Fabriken dabei, einfach bessere Arbeitsplätze zu werden. Und dann tauchte das Thema Industrie 5.0 eben auf, nach dem Motto, was ist der Mensch in diesem ganzen Spiel? Genau, und das ist das, was ich auch heute mache. So kam das.
Warum ist diese grundlegende Philosophie oder auch diese Werte für dich so wichtig? Wo kommen die her?
Die kommen daher, dass ich eben, ich bin von diesem Schneider, der an der Nähmaschine sitzt, bis zum Geschäftsführer, habe ich diese ganzen Ebenen durch. Ne? Also ich habe das alles mal so durcherlebt, wie sich jeder so in seiner Rolle fühlt, wie sich das ganz unten anfühlt, wie sich das auch einsam und eiskalt ganz, ganz oben anfühlt. Das ist also deutlich einsamer als unten, um es mal deutlich zu sagen, und auch deutlich anstrengender nochmal mit dem Druck, den man da erlebt. Und diese ganzen Zwischenstufen dazwischen. Und mich interessiert dabei immer der Mensch in diesem Schaffensprozess, ja. Und wir haben gerade in unserer Branche auch über Automatisierung teilweise eine Vereinfachung, auch aus dem ersten, zweiten und dritten industriellen Revolution haben wir eigentlich so menschliche Roboter gemacht. Also die Arbeitsgänge immer mehr vereinfacht. Und dann hast du nachher am Ende, bleiben eigentlich nur noch die Handgriffe übrig, die ein Roboter irgendwie nicht hinkriegt, weil unsere Hände dann doch ein bisschen toller sind als ein Roboter. Mhm. Wenn ich aber das man dann teilweise mir angucke, was dann da übrig bleibt, ja, dann sitzt du halt 9 Stunden und legst halt irgendwelche Sachen von links nach rechts oder so weiter. Und das ist natürlich mit dem Prinzip von Arbeit, was ich gelernt habe als Schneider, wo ich irgendwie einen ganzen Anzug genäht habe und auf dem Tisch gesessen habe, 50 Stunden irgendwie was von Hand genäht, und einen Kunden zu haben, mit dem man dann verbunden ist, also auch eine Nähe zum Produkt und zu dem Endverbraucher zu haben, das hat miteinander natürlich gar nichts mehr zu tun. Und deswegen finde ich es total spannend, sich auf die Reise zu machen, zu gucken, wie kann ich diese Industrie nochmal mit anderen Augen sehen. Das ist das, was ich mache.
Das heißt, wir haben es deinem Schneidermeister zu verdanken, dass du ein sehr wertorientierter Manager geworden bist und heute Berater.
Auf jeden Fall. Ich habe das Thema Single-Piece-Flow von Anfang an verstanden, weil du hast ja, wenn du eine Schneiderlehre im Handwerk machst, dann gibt es genau dieses eine Stück und es gibt genau diesen einen Kunden. Da gibt es kein Outlet oder Second-Hand oder irgendwas. Es gibt den, und den machst du glücklich, oder du hast kein Business. Also das ist wirklich digital, 1 und 0. Das findet statt oder nicht. Ne? Mhm. Und das zentriert einen nochmal, dass du wirklich effektiv für deine Leistung bezahlt wirst, weil es nur diesen einen Weg gibt und sonst kriegst du halt keine Kohle. Also du bist zum Thema Qualitätsverständnis, Kundenorientierung, Effizienz auch nochmal wirklich, du wirst ja auf dich selbst zurückgeworfen sozusagen in dieser 1:1 Beziehung. Und wenn man dann später in der Industrie ist, dann wird das gerne vergessen. Also der eine Manager kümmert sich nur um Zahlen, der andere nur um Legal, irgendwelche rechtlichen Sachen, der andere kauft irgendwie Oberstoffe ein, der dritte managt irgendwelche Knöpfe, und keiner denkt mehr an denjenigen, also sage ich jetzt mal, der Qualitätsmanager, der den Knopf prüft, denkt nicht über das Gefühl von dem Kunden nach, der hier dann sein Hemd zumacht und der Knopf fällt ab. Das ist nicht seine Metrik sozusagen, ja. Er hat ganz bestimmte Dinge zu erfüllen, weil jemand anders das irgendwie aufgeschrieben hat in so ein Standard Manual, und dann muss er das halt machen. Mhm. Aber nicht unbedingt. Und das ist etwas, was gerne vergessen wird.
Ja, deswegen bin ich nochmal drauf eingegangen, weil ich finde das spannend, dass diese Erfahrung der Ausbildung und dieser sehr nahe Kundenkontakt bis heute eigentlich die Basis gibt, den Kunden am Ende auch wirklich zu schätzen. Weil auf dieser Reise vom, sag ich mal, Praktikanten zum Manager verlierst du diesen Kontakt.
Das stimmt.
Zwangsweise, weil deine Aufgaben sich verändern. Und dann kann es auch ganz schnell einfach mal sein, dass du anfängst, Entscheidungen auf einer ganz anderen Wertebasis zu treffen. Nicht, weil du ein schlechter Mensch bist, aber einfach, weil sich deine Realität verändert. Und ich finde es schön zu sehen, dass diese einfache Ausbildung dich bis heute noch erdet und bis heute noch deine Entscheidungen prägt.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja auch so, dass ich habe auch gelernt, irgendwie kreativ mit Organisationen umzugehen. Und für mich war dieses Zusammenführen von Talenten in die richtige Komposition zu bringen, das hat ja unmittelbar was mit der Auseinandersetzung mit diesen Leuten zu tun. Ja, du kannst ja, eigentlich ist dieses Wort Human Resources, ja, ist abstrus, weil Menschen sind ja nicht einfach eine Ressource. Natürlich kann ich das irgendwie alles versachlichen und kann ich auch so machen und muss ich in gewisser Weise auch, wenn es um Kosten geht. Aber das wird gerne vergessen, dass es um Leute geht. Ja, es geht um Menschen, die man da zusammenbringt. Und das, wie gesagt, und das ist auch etwas, was ich in diesen Failed Transformations sehe. Also überall, wo etwas schiefgegangen ist, in der Regel haben sie sich nicht mit den Menschen beschäftigt. Also McKinsey sagt, 75% der digitalen Piloten schaffen die Skalierung nicht. Und das ist für mich kein Wunder, weil alle sind irgendwie auf IT und Hardware und Software und Prozesse und so weiter. Kein Schwein kümmert sich, sorry, dass ich das so sage, um die Leute, die dann nachher irgendwie da sitzen und da ein paar Tasten drücken. Mhm. Ne? Und da fängt es aber eigentlich an.
Wie war dann für dich der Sprung der Start in die Selbstständigkeit? Ich glaube, wir haben jetzt, der Zuhörer und ich, verstanden, warum du diese Entscheidung getroffen hast oder auf welcher Wertebasis diese Entscheidung getroffen wurde. Wie ging es jetzt los? Weil du hast wahrscheinlich nicht direkt für Hugo Boss weitergearbeitet, weil da hast du ja schon deine Arbeit hinter dich gebracht.
Da ging alles von vorne los. Also es war tatsächlich so, dass ich so gedacht habe, naja gut, also ich war ja irgendwie lange bei Hugo Boss und war jeden Monat irgendwo anders auf der Welt und habe Vorträge gehalten und so, da würden ja jetzt die Aufträge reinrauschen. Alle warten darauf, dass du jetzt endlich nicht mehr bei Hugo Boss arbeitest, sondern für sie arbeiten kannst. Und das Gegenteil war der Fall. Ja, ich meine, ich habe sowas Ähnliches erwartet, weil ich das immer wieder auch gemerkt habe, wie sehr Menschen sozusagen hinter ihrer Visitenkarte plötzlich aufsteigen, ne? Nach dem Motto, ich arbeite jetzt bei Hugo Boss und ich bin jetzt zwar Praktikant, aber ich habe schon eine Visitenkarte und da steht Hugo Boss drauf. Also jeder an der Hotelrezeption und sonst was, oh, Hugo Boss, das ist ja toll. Und genauso umgekehrt ist es auch, wenn du diese Karte abgibst, weil du dann eigentlich nur eine Rolle erfüllt hast oder gefüllt hast, musst du dir selber bewusst sein, dass du auf dich selber zurückgeworfen wirst und dann fängt man plötzlich mit Joachim Hensch Consulting an und dann sagt man, das ist der Ex-Hugo Bossler, was macht denn der jetzt eigentlich? Ja? Also musste ich erstmal rausfinden, wie macht man sich überhaupt selbstständig? Ne? Was mache ich? Will ich nochmal eine Firma aufmachen oder will ich Solopreneur sein? Also baue ich ein Team auf oder mache ich das selber? Wer sind meine Kunden? Wie geht das? Wie funktioniert das überhaupt? Ich weiß noch am Anfang, ich hatte einen Ex-Praktikanten bei Hugo Boss, der ein türkischer Ingenieur, der in Izmir lebt. Der hat mich irgendwann plötzlich über LinkedIn angeschrieben und hat gesagt, Hensch, irgendwie, ich habe gelesen, Sie machen sich hier selbstständig, aber wir sollten unbedingt mal reden. Dann habe ich mit ihm so eine Zoom-Konferenz gemacht. Gott sei Dank, irgendwie dank Covid hat ja jeder plötzlich irgendwie verstanden, wie Zoom funktioniert.
Ja.
Also ich mit ihm eine Zoom-Konferenz und er hat gesagt, Hensch, Sie brauchen eine Webseite und so weiter. Und ich, Webseite, ich brauche keine Webseite. Was brauche ich eine Webseite? Brauche ich alles nicht. Ich schreibe ein paar Leute an und dann geht's los. Und es stimmte natürlich. Brauchst du eine Webseite und du brauchst einen Social-Media-Auftritt. Du brauchst eine ganz andere Präsenz. Ich musste wahnsinnig viele Sachen neu lernen, die ich alle nicht konnte. Und das alles in Covid-Zeiten, wo du nicht reisen kannst. Ne? Also du versuchst, ein Business aufzumachen und eine Fabrik irgendwo in Bangladesch oder Pakistan zu beraten, ohne dass du dahin reist. Also alles irgendwie online. Ich musste einen Online-Kurs bauen. Ich musste lernen, wie man einen Film aufnimmt, wie man den schneidet, wie man eine Webseite baut, wie man einen Online-Kurs aufbaut auf einer Plattform, wie das ganze Invoicing in und außerhalb von Europa läuft. Wie man spannenden Content auf LinkedIn schreibt. Kann das gar nicht alles aufzählen, was ich da alles in kürzester Zeit neu lernen musste, als ich verstanden hatte, dass meine alte Rolle meine alte war. Ja, das ist nicht ein neues Chapter im Buch, das ist ein neues Buch, ja, was man da anfängt. Und das war total witzig, weil ich habe jetzt hier hinten so schön meinen Touchscreen und so weiter. Am Anfang hatte ich da hinten so ein weißes Whiteboard und habe da so ein bisschen rumgekritzelt und hatte hier mein iPhone 11 hatte ich hier auf dem Tisch stehen und habe dann da irgendwie, der Ton war scheiße, um es deutlich zu sagen. Das Bild war überbelichtet, irgendwie schlecht ausgeleuchtet, es ging alles gar nicht. Und habe mich dann so durchgewurschtelt und habe eine nach der anderen Sache gelernt, um dann an Kunden zu kommen, um auch zu lernen, was geht überhaupt digital, was kann man digital machen, bis hin dazu, dass ich Leuten zum Beispiel in Bangladesch diese Fabrik, dass ich denen gesagt habe, ihr kauft euch dann dort eine 360-Grad-Videokamera und die müssen folgende Einstellung haben, dann geht ihr dort durch eure Produktion und schickt mir das als WeTransfer und habt mir hier eine Oculus Quest gekauft und habt einen Gemba Walk, also eine Fabrikführung gemacht, basierend auf einer 360-Grad-Videoaufzeichnung. Also solche Dinge habe ich gelernt und das war auch Abenteuerland. Das kann ich gar nicht anders sagen.
Würdest du rückblickend, ist heute noch. Würdest du rückblickend alles nochmal genauso machen oder gab es so ein paar Fehltritte, aus denen du jetzt deutlich schlauer geworden bist?
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, ich habe natürlich, ich war lausig im Sales, also ganz schlecht, ja, weil ich immer, das Problem ist ja, wenn du genau weißt, wie sowas geht, bist du ja bei dem anderen sozusagen immer schon in der Lösung.
Genau.
Und das ist so wie als Schneider wusste ich immer ganz genau, wie der später in dem Anzug aussieht. Und ich musste ihm jetzt eigentlich nur dieses Bild, wenn ich mit dem vor dem Spiegel stand, musste ich ihm nur das Bild erklären, wie er nachher aussieht. Und das konnte der sich vorstellen. Wenn du jetzt so eine Fabrik in Pakistan online, wie wir das jetzt gerade machen, wenn du denen jetzt versuchst zu erklären, wie ihr digitaler Zwilling aussieht, den sie vorher und nachher nicht physisch sehen können. Also wie fühlt sich das an, eine digitale Fabrik neben der physischen zu haben, zwei Fabriken zu leiten sozusagen, ne? Dann ist das, ich war viel, 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 viel zu weit von denen entfernt. Ich habe damals mit einem Freund hier aus Tübingen gesprochen, habe ihm immer erklärt und habe gesagt, wieso kommt das nicht, wieso machen die das jetzt nicht, das ist doch so logisch, wieso mal? Dann hat er gesagt, hey, das ist du hast eine, was du denen machst, ist, du zeigst denen eine Treppe in den 10. Stock und die erste Stufe ist 2 Meter hoch. Das wird nichts. Ja, also das wird einfach nichts und das würde ich heute total anders machen. Also die erste Stufe muss 10 Zentimeter absolut höchstens sein, dass man eben mal den Fuß anhebt und dann Fuß drauf stellt, um überhaupt ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das mit einem selber macht. Also so eine Digitalisierung und wo sind die, wo sind dann die Use Cases, wo sind die Euros oder Dollars am Ende, um das Ganze zu machen, weil wir reden ja von Business, ist ja keine Akademie hier. Mhm. Da war ich viel zu ambitioniert. Viel zu weit vorne. Meine Frau hat mir das immer gesagt, das wird so nix.
Was ist deine erste Stufe heute, die du den Fabriken zeigst?
Ja, meine erste Stufe heute ist ganz oft, dass ich, also die allererste Stufe ist das, was man natürlich beim Verkaufen auch dann relativ schnell lernt, ist zuhören. Erstmal den anderen wirklich zu verstehen, weil man liest, man schaut sich die Webseite an und man guckt sich LinkedIn-Profile an und so weiter und so fort. Aber oftmals wird ja gar nicht wirklich beschrieben, wie die Fabrik wirklich ist. Also wie ist sie wirklich aufgebaut, wie sind die wirklichen Informationsströme und so weiter. Also das ist so der erste Teil, dass ich nochmal versuche, viel, viel tiefer reinzublicken bei dem anderen. Das zweite ist, dass ich versuche, zum Beispiel war ich im März, habe ich in Dubai ein Seminar gegeben, einen halben Tag mit, da waren 50 Leute oder so, die hatten auch, das war so eine Konferenz, den Leuten so einen Einstieg zu geben, damit überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was heißt eigentlich digitaler Zwilling? Also soll ich sagen, wie so ein bisschen so ein Grundvokabular zu erklären, damit die Leute dann anschließend das mit ihren eigenen Leben vergleichen können und sagen, ja, stimmt. Bei mir bleiben auch andauernd Maschinen stehen und dann gucken mich 20 Gesichter an, weil sie nicht arbeiten können. Oh, und wenn man das damit irgendwie um 50-60% reduzieren kann, dann ist das X amount of dollars. Dann fangen die Leute plötzlich an und sagen, naja, vielleicht ist irgendwie Predictive Maintenance doch nicht so blöd. Ne?
Ja.
Also ich versuche den Leuten es relativ einfach zu machen, sich erstmal mit den Begrifflichkeiten von Digitalisierung auseinanderzusetzen und dann relativ schnell auch bei ihnen selber anzudocken. Und das funktioniert tatsächlich besser.
Ich beschreibe das immer gerne als Kopfkino. Du musst es schaffen,
ja, im Marketing, natürlich,
als auch im Anfang deines Vertriebsprozesses, dich Kopfkino bei deinen Zielkunden zu generieren, damit die sich vorstellen können, was da eigentlich passiert bei der Transformation, die du als Berater ihnen eigentlich bringen möchtest.
Genau.
Wenn du das nicht schaffst, ne, dann ist es, wie du beschrieben hast, eine 2 Meter hohe Stufe, wo die nicht mal drüber gucken können.
Ja, und das ist natürlich für jemanden, der nicht aus dem Vertrieb kommt, extrem schwierig, weil das, was ich zum Beispiel auch lernen musste, ist, dass, also wenn mir jemand zum Beispiel sagt, ich mache auf LinkedIn eine Werbung und eine Klickrate von 0,8 bis 1,3 ist toll, dann wird da jeder im Marketing wird sagen, ja, 0,8 bis 1,3 ist doch toll. Von 100 Leuten klicken irgendwie ein oder zwei Leute und dann hast du die erstmal. Dann denke ich, okay, also wenn ich aus dem Produktionsumfeld denke, okay, von 100 iPhones sind 2 zum Verkaufen, 98 nicht. Also die Effizienz und Effektivität von Marketing und Werbung und Sales-Prozessen ist grottenschlecht. Also das sind eigene Metriken, die in ihrem System, die sich alle gegenseitig irgendwie unterschaufeln, nach dem Motto, wie viele Milliarden Views auf Twitter und TikTok und keine Ahnung was. Wenn du aus dem Operations-Bereich kommst oder aus dem Bereich von Exzellenz sozusagen, ja, dann ist alles, was unter 70 oder 80% ist, ist Schrott. Das heißt, also wenn, so wie ich angefangen habe nach dem Motto, also ich hatte so eine Firma zum Beispiel in Pakistan, so einen Partner, die haben dann irgendwie so Pitch Calls gemacht und so weiter. Meine Erwartung war, also die ersten Calls wollte ich gar nicht machen, weil ich gesagt habe, das ist viel zu ineffektiv, das mache ich gar nicht. Und die nächsten habe ich so gedacht, also naja gut, also wenn es irgendwie 6 von 10 ist schlecht, 8 von 10 wäre besser. Aber faktisch ist es natürlich so, dass du irgendwie 1 von 50 hast. Ja, und das ist zum Beispiel was, wo man sich komplett erstmal dran gewöhnen muss. Jetzt hast du natürlich recht mit deinem Kopfkino und dennoch ist es ja so, in großen Konzernen ist es ja nicht ein Kino. Ja, du hast mit einem Kontakt, dann muss der zweite, dann geht das in ein Gremium, dann hast du nochmal was, dann gucken die ins Budget, dann ist wieder einer, der sagt, ah, das machen wir doch alles selber, der andere sagt, ich habe gerade keine Zeit dafür. Bis du in einem Konzern eine Entscheidung hast, Das ist uferlos, ja. Während wenn du zum Beispiel jemanden hast, wie das, was ich bei Brandix in Sri Lanka hatte, da habe ich eine Konversation mit dem CEO gehabt und da war es klar. Dann ging es nur noch darum, wie machen wir es. Das ist eigentlich für mich der perfekte Case, weil dann habe ich jemanden, wenn ich dem das Kopfkino erkläre, dann geht bei dem auch tatsächlich das Kino an und er hat auch die Execution Power zu sagen, weißt du was, das macht alles total viel Sinn, los geht's. Aber das ist natürlich in der Realität one in a million, ja. Also das ist natürlich nicht das Normale.
Wie läuft's jetzt so 2-3 Jahre später nach dem Start in die Selbstständigkeit?
Ja, also es läuft.
Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen?
Das ist ein ganz schweres Wort, weil ich bin wahnsinnig selbstkritisch. Natürlich, ich habe ein jenseits hohe Ziele gehabt und gerade im 2021, als ich angefangen habe, da haben eigentlich mir alle Freunde und alle gesagt, hey, selbstständig machen 3 Jahre. Ja, also vorher brauchst du mal gar nicht 3 Jahre brauchst du, sondern vorher brauchst du gar nicht irgendwie anfangen, rumzumeckern. Und ich immer so nach dem Motto, ah, Mensch, ich könnte mehr Umsatz sein, könnte schon mehr sein oder dies und das und jenes. Ich glaube, letztes Jahr war ein extrem erfolgreiches Jahr, was ich schon so sagen kann, sowohl im Umsatz als auch in den Firmen, die ich miteinander gemacht habe. Dieses Jahr ist ein bisschen weniger, weil ich auch gesundheitlich ein paar Sachen zu erledigen habe. Aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, bin ich erfolgreich? Ja, ich glaube, das kann ich sagen. Weil wenn ich jetzt mir die Firmen angucke, mit denen ich jetzt arbeite und die Resultate, die sie erreichen, ich bin ja eigentlich da irgendwie nur ein bisschen der Navigator, jetzt ein bisschen links, ein bisschen mehr rechts. Dann ist das toll zu sehen. Das war eigentlich meine Absicht. Ja. Und wie gesagt, ich habe so viele Sachen technischerseits dazugelernt. Das war ein Abenteuerspielplatz. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, wir haben das auch im Vorgespräch, glaube ich, kurz touchiert. Ich habe natürlich auch ich bin an einer anderen Stelle im Leben. Ne? Meine Kinder sind groß und wie gesagt, die wesentlichen Dinge für Pension und so weiter sind geklärt. Also ich habe auch eine andere Gelassenheit. Ich kann auch bei manchen sagen, mache ich nicht, wenn ich jetzt 40 hätte, 2 kleine Kinder und Haus abzubezahlen, dann hätte ich einen anderen Druck. Ja, und jetzt sagen wir manchmal, sagt man ja, Druck hilft. Ne, also das kann auch gut sein, so Eustress, das stimmt auch. Aber in der Selbstständigkeit, mir tut das gut zu wissen, dass ich jetzt wirklich diese Dinge machen kann, die mir echt Spaß machen. Weil ich glaube, dann ist man einfach besser. Dann macht man bessere Sachen.
Was ist denn deine Definition von Erfolg? Du hast eben gesagt, das ist ein schwieriges Wort für dich.
Ja.
Wie definierst du für dich selbst Erfolg?
Na, heute definiere ich den anders als in der Corporate World. In der Corporate World war das ganz klar zweite Führungsetage, also erste Ebene nach Vorstand und berichten an den CEO. Mhm. Das war für mich das Thema, also sehr gutes Gehalt, berichten an den CEO und in dieser Ebene spielen, weil dann hat man einfach viel Impact. Ja, das würde ich sagen. Das ist also Einfluss oder Impact haben mit seinen Gedanken ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für mich zum Thema Erfolg. Und das ist heute auf eine ganz andere Art und Weise relevant, weil ich heute zum Beispiel jetzt mit diesem Partner in Sri Lanka die Möglichkeit habe, auf Zehntausende von Menschen Einfluss zu nehmen, indem sie halt diese Transformation durchführen und damit viele Ideen von mir in 25 Fabriken umsetzen. Und das ist für mich auch eine Form von Erfolg. Das ist der eine Teil. Also Impact ist für mich etwas, was Erfolg ausmacht. Und dann ist für mich persönlich noch das zweite Thema, etwas zu lernen und anzuwenden. Und zwar egal, ob ich das mit den Händen mache. Ich werde jetzt diese Woche irgendwie so eine Solaranlage hier aufs Dach bauen und da mache ich halt was ganz Physisches. Oder ich helfe einer Fabrik irgendwie was zu machen. Was Neues zu lernen und mit diesem Neuen dann irgendwie umgehen zu lernen, das finde ich total spannend. Okay. Das ist für mich auch Erfolg.
Dann lass uns mit Blick auf die Zeit nochmal auf dein Fachgebiet zurückkommen. Du hast vorhin mal das Wort Industrie 5.0 in den Mund genommen. Ja. Was verändert sich jetzt von 4.0 auf 5.0? Was steht uns da bevor?
Ja, also 5.0 ist kann jeder gerne nachlesen. Gibt es ein Strategiepapier von der Europäischen Union. Es gibt aber auch zu diesem Thema weltweit einiges, da ist einiges im Gange, in Indonesien das Thema Society 5.0 und so weiter und so fort. Im Wesentlichen geht es um zwei Themen. Erstens, den Menschen wieder zurück in den Mittelpunkt des Geschehens zu holen und nicht die Maschine. Also auch in 4.0 jetzt haben wir wahnsinnig viel Konzentration auf das Thema Effizienzsteigerung, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastischer, Ausbeutung der Ressourcen so weit, wie es geht und das Ganze so optimiert wie möglich in einer großen Massenproduktion, also Produktionssteigerung, was natürlich in einer Welt, in der wir viel zu viele Ressourcen verbrauchen, Zirkularität überhaupt noch nicht angekommen ist und Klimawandel in aller Munde ist, ein schwieriges Thema ist, wenn ich irgendwie die heiße Maschine jetzt noch heißer laufen lasse. Das ist, was 4.0 basically macht, ja, denn Kapitalismus auf Turbokapitalismus umschalten. Und 5.0 nimmt den Menschen wieder in den Blick und sagt, Firmen haben und Unternehmen haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, das, was der Mensch tut und wie er das tut und was die Firma oder was die Unternehmen für den Menschen tun, also sowohl den Endverbraucher als im Sinne von Ressourcennutzung, auch was das Thema ESG anbelangt, also alles, was mit Nachhaltigkeit und Natur und Mitarbeiter anbelangt, also den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu nehmen. Das ist einer der ganz wichtigen Themen von 5.0 und das Thema Resilienz. In einer Welt, die immer unberechenbarer wird, wird es immer wichtiger, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, weich in den Knien zu stehen. Ja, also Unternehmen müssen in der Lage sein, at best ihre Flexibilitäten auszuspielen, also mit ihren Ressourcen so flexibel wie möglich umzugehen. Und das kann ich nur, indem ich Prozesse flexibilisiere sozusagen, also manche sprechen auch von fluiden Organisationen. Und auf der anderen Seite, indem ich den Menschen in den Mittelpunkt nehme, also vor allem seine Skills, vor allem seine Art und Weise, mit Problemlösungen umzugehen und mit Problemen allgemeiner Art umzugehen und das in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Also das ist immer noch Kapitalismus, um es klar zu sagen, aber mit einer größeren Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft.
Was muss sich in der Praxis, in den Fabriken vor Ort verändern, damit das umsetzbar wird?
Ja.
Weil ich also glaube, alles, was du gerade beschrieben hast, es wäre schön, wenn es schon längst da wäre.
Ja.
Meine Frage ist halt, warum ist es noch nicht da und was hindert uns daran, all diese Gedanken und Prinzipien jetzt schon in die Fabriken zu bringen?
Ja. Also zum einen mal, also das Thema Resilienz und das Thema Elastizität, das hat spätestens seit Corona jeder verstanden. Vorher hat man das auch immer schon mal adressiert. Aber da war es ja, also wenn man das Gefühl hat, wenn man der Illusion erliegt, dass eine Wertschöpfungskette sicher ist, dann optimiert man alles bis zum vollständigen Stillstand, ja. Und dann kann es eben sein, dass ein Containerschiff im Suezkanal plötzlich irgendwie ganz Europa aus den Angeln hebt, ja. Und all das nur, weil man gedacht hat, alles ist unter Kontrolle. Und mit Covid hat jeder verstanden, jede Industrie, auch alle Industriezweige haben verstanden, dass diese zu Tode optimierten Stränge so nicht funktionieren. Es gibt Länder, die haben das früher verstanden. Toyota zum Beispiel hat seine kompletten Supply Chain Regeln nach Fukushima umgestellt, weil diese Just-in-Time-Produktion und Zulieferbetriebe und so weiter waren plötzlich alles unter Wasser oder irgendwie zerstört. Die Bude blieb stehen. Haben dann das Thema zentrale Beschaffung verändert, dezentralere Beschaffung, haben Standardisierung durchgeführt, sodass ich eben auch einen Sensor aus Brasilien nehmen kann und nicht nur irgendwie aus Japan. Dieses Thema Resilienz aus der Flexibilität heraus, das verstehen viele Leute jetzt viel, viel mehr. Inklusive EU, bis hin zu Beschaffung von Rohmaterialien für Pharmaindustrie und so weiter. Also es gibt Dinge, an denen wird gearbeitet. Es gibt natürlich immer noch genügend Leute im Management-Level, die denken, das kriegen wir doch sicher trotzdem noch irgendwie optimiert. Also da gibt es einiges zu tun. Und auf der Fläche ist, glaube ich, das Thema Verantwortung für den Mitarbeiter auch noch nicht so hundertprozentig angekommen. Das wird sich aus meiner Sicht ganz stark mit der Generation Z ändern. Das ist die erste Generation, die wirklich total transparent und digital groß geworden ist. Also wo es überhaupt gar nichts mehr gibt, was nicht in irgendeiner Weise geteilt oder bewertet wird. Also ich bin als Kind groß geworden und die einzige Bewertung meiner Eltern haben vielleicht, das hast du gut gemacht. Aber meine Kinder sind schon groß geworden mit viel Digitalität. Aber die heutigen, jetzigen, da gibt es eigentlich nichts mehr, was nicht geliked oder disliked wird oder in irgendeiner Weise bewertet wird. Die kaufen nichts mehr ein, wo man nicht die Bewertung in Sternchen nimmt. Es wird nichts mehr, kein Bild wird mehr hochgeladen oder kein Video wird mehr angesehen, was nicht irgendeine Bewertung hat. Das heißt also, die Response sozusagen auf die einzelne Aktion ist heute viel, viel transparenter als früher. Und die in 2025 wird diese Generation 25% der Workforce globally ausmachen. 25% von Mitarbeitern, die so denken, werden nicht in alten Managementmethoden zu managen sein. Das geht nicht. Also die gehen dann einfach, ja, weil sie dann vielleicht sagen, ich kriege hier keine Response oder ich kriege kein Feedback oder ich habe hier keinen Einfluss und was auch immer. Das heißt, Systeme werden sich verändern müssen, wenn die Menschen sich verändern. Und das ist gut in dem Falle. Also das wird was verändern. Das wird vor allem die Personalabteilung und das Managementverhalten verändern. Mhm.
Und Effizienz steht vor allem nicht mehr im Vordergrund.
Die ist noch weiterhin, da braucht man sich nichts vorzumachen, Kapitalismus ist das, was die Erde...
Du kannst es nicht komplett ignorieren. Das, was du beschreibst, hat halt nicht... Das sind keine zahlenbasierten Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es geht nicht darum, hier nochmal 30% rauszuholen. Ja. Sondern was du beschreibst, ist halt sehr viel, was zwischenmenschlich sich verändern muss, was sich in Führung verändern muss, ja, Management verändern muss. Und wenn man das nicht macht als Fabrik... Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch ab einem gewissen Punkt wirklich lebensbedrohlich für das Unternehmen am Ende ist, sich nicht zu verändern und in alten Strukturen bestehen zu bleiben.
Ja, absolut. Ich meine, du erlebst es in Deutschland natürlich zum Thema Fachkräftemangel, aber das erlebst du in anderen Bereichen auch. Auch in Sri Lanka gehen junge Menschen weg, weil sie sagen, ich sehe gerade im Moment hier kein Land und keine Perspektive für mich und dann gehe ich halt woanders hin. Das ist ja das Tolle an der Globalisierung, dass du ja theoretisch, also natürlich in der Praxis nicht jeder, aber du kannst überall dein Glück finden. Und das ist früher, ich habe das meinen Kindern immer erklärt, ich habe irgendwie mich beworben und meine Mitbewerber waren alle irgendwie aus Deutschland. Meine Kinder haben schon beide im Ausland studiert und habe gesagt, und eure Mitbewerber, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, können von überall herkommen. Also durch die Globalisierung hast du eine ganz andere Beweglichkeit und das ist für beide Seiten gut und schlecht. Ne? Also wenn du dich nicht gut um deine Mitarbeiter kümmerst, dann ist egal, wo du sitzt, ob du auf der Schwäbischen Alb sitzt oder in New York, du hast gute Leute oder du hast sie halt dann nicht mehr. Und das ist das, was du beschreibst. Hast du völlig recht. Das ist das Make or Break unter Umständen.
Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ja. Du bist ja heute 59 Jahre alt. Deine Karriere hat angefangen mit einer Schneiderlehre.
20.
Ja. Was würde der Schneider von damals heute über dich denken? Und welchen Tipp hättest du für den Schneider von damals?
Ja, ich habe, also der Schneider würde über mich heute denken, dass das unmöglich zu erreichen ist. Und umgekehrt würde ich heute dem Schneider sagen, dass der Himmel, den er sieht, nur so groß ist wie der Himmel, den der Frosch sieht, der irgendwo im Brunnen sitzt. Also von beiden Seiten, die Welt ist so, so viel größer, als man das denkt als junger Mensch, und als älterer möchte man dem Jungen eigentlich sagen, the sky is the limit, und selbst das ist kein Limit. Also diese Constraints aus seinem Kopf rauszukriegen und zu sagen, was ist jetzt eigentlich möglich für mich? Da würde ich meinem damaligen Ich heute sagen, probier einfach alles aus und lass dir von niemandem sagen, dass das nicht geht. Ein letzter Satz: Als ich 49 war, habe ich einen guten Freund mit einem guten
Freund. Übersetzt von stereomoney.com. Gestern bin ich 49 geworden.
Nein. Ich habe hier Alexa sitzen, deswegen.
Ein letzter Satz?
Ja, genau, ein letzter Satz. Mit 49 habe ich eine Diskussion mit einem guten Freund darüber, was Karriere bedeutet. Und er sagt mir, naja gut, okay, man muss schon auch sehen, wenn man jetzt irgendwie auf die 50 zugeht, dass man auch von so ein paar Jugendträumen irgendwie Abstand nimmt und so weiter. Und ich wollte ja unbedingt Direktor werden, einen CEO berichten. Ja? Mit 51 werde ich Geschäftsführer von 4.000 Leuten. So, also wenn ich dem jetzt gefolgt wäre, ja, mit anderen Worten, nach dem Motto, naja, da hat mir jemand dies gesagt und das gesagt, dann hätte ich dieses Daring, also dieses Probieren, hätte ich nicht gemacht. Und ich habe mich davon einfach nicht beeinflussen lassen, habe gesagt, fuck you, ich probiere das jetzt einfach. Und dann, wenn das nicht klappt, dann kann ich es ja immer noch nachher sagen. Dann hat es halt nicht geklappt. Aber diese Constraints, die man sich oftmals selber gibt, das würde ich jedem jungen Menschen und mir selber dann eben auch wieder sagen, lass dich davon nicht beeinflussen.
Das ist, glaube ich, ein schönes abschließendes Statement, Joachim. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights und für deine Erfahrung.
Gerne.
Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Ja, ich auch. Danke dir, Kevin, für die Einladung.
Mach's gut.
Mach's gut.